Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Koalik und Co., dem Talk ohne blauen Dunst. Susan, dieses Mal hast du dich getroffen mit Dr. Jecker. Er ist leitender Arzt der Kardiologie im Kantonsspital Luzern, ein Kollege, wie ich schon im Vorfeld von dir erfahren habe, für den im wahrsten Sinne des Wortes die Behandlung der Tabakabhängigkeit eine Herzenssache ist.
Genau. Urs Jecker ist ein Kollege, welcher seit vielen Jahren als Arzt und Kardiologe aktiv beraterisch in dem Bereich tätig ist und das mit ganz viel Herz und Leidenschaft. Und Urs ist schon immer an vielem interessiert in der Tabakentwöhnung und einer der Wegbereiter und Pioniere in der Schweiz, in der Ärzteschaft. Seine Erfahrungen sind wichtig und unser Austausch war gleichzeitig auch ein Rückblick und ein Ausblick. Wo waren seine Berührungspunkte am Anfang seiner Tätigkeit mit dem Thema? Das fragte ich. Also, wie hat ihn die Leidenschaft gepackt?
Als Kardiologe damals war nicht ein Zufall, dass ich zu diesem Thema gekommen bin, aber es war eine Fügung. Damals ein junger, sehr wiffer, motivierender Chefarzt. Das war so der erste Schritt, dass ich mich mit dem Herzen habe auseinandersetzen können. Und dann als junger Kardiologe war es auch mehr ein Zufall. Ich habe mal gesagt, wie die Jungfrau zum Kind, kam ich zum Thema der Prävention und Rehabilitation. Das war im Auftrag meines alten Chefs, dass an unserer Klinik diese wichtige Nachsorge von Patientinnen und Patienten mit Herzerkrankungen eben gefehlt hat. Und das war dann ein Auftrag, dass ich eine Rehabilitation aufbauen sollte. Und da haben wir mal von der Pike an begonnen. Und im Rahmen der ganzen Risikofaktoren, Prävention oder Intervention, war dann Rauchstopp natürlich ein wichtiges Thema. Mit der Rehabilitation zusammen mit dieser Rauchstoppberatung, die dann eben auch bei uns in der Kardiologie angesiedelt wurde und ich wurde beauftragt, das zu betreuen und aufzubauen. Das war so der Schritt, wie ich zu dieser Thematik kam. Und wie so häufig, wenn man sich mit etwas beschäftigt und das einem fasziniert, dann dringt man mehr in die Tiefe und dann wird es eigentlich immer interessanter. Und der Aspekt der Prävention grundsätzlich für die kardiale Erkrankung, speziell die Koronarsklerose oder die Koronarherzerkrankung, ist etwas so Häufiges. Und wenn das Leid verglichen wird mit den Möglichkeiten, die es gibt, dass man das eben auch dem vorbeugen kann, ich denke, das war so die Grundmotivation.
Da ist Dr. Jecker wohl wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde gekommen. Das werden viele von uns sicherlich auch kennen, wenn man plötzlich mit Sachlagen und Herausforderungen konfrontiert wird, an die man so gar nicht dachte, die man absolut nicht auf dem Schirm hatte, plötzlich sind sie da. Eine Sache, die vollkommen neu ist, die Herausforderung pur bedeutet.
Ja, und oftmals ist es auch mit Aufbauarbeit verbunden, bis es dann wirklich sich integriert hat, zum Beispiel in einem Spital. Gerade präventive Angebote, da hat sich im Bereich zum Beispiel der Rehabilitation auch in den letzten Jahren sehr viel getan.
Die Rehabilitationsprogramme, die gab es natürlich schon Jahrzehnte zuvor, prima dann stationär, ja ganz häufig bei uns in der Schweiz zumindest, alte pulmonale Kliniken oder die dann umgenutzt auch mit der Abnahme der Tuberkulose. Das war so das stationäre Setting. Und sicher mit vielen Impulsen vom Ausland wurde dann aber auch vor rund 40 Jahren oder etwas mehr, wurde dann ein ambulantes Setting in der Schweiz auch eingeführt. Und das hat sich sehr bewährt im Sinn von die Hospitalisation oder der ganze Bereich der Hotellerie quasi wegfällt und sich die Leute dann wirklich zu Trainings, zu Programmschwerpunkten dann an Standort selber begeben, zu Hause dann in dieser Zeit bereits wieder funktionieren können, auch Teilzeit arbeiten können. Ich denke, das ist schon auch in diese Zeit gefallen. Und das ist auch diese Zeit, wenn ich mich zurückerinnere, wo eigentlich immer mehr auch an den internationalen Kongressen Prävention mehr zum Thema wurde. Es wurde ein Hot Topic und dabei natürlich in Front Position das Rauchen.
Prävention in der Rehabilitation. Mit Sicherheit ein sehr wichtiges Thema. Da hat man dann doch sicher auch ein bisschen mehr Zeit in diesem Bereich für Patienten und Patientinnen und entsprechende Angebote. Oder ist da etwa der Wunsch auch eher Vater des Gedankens?
Nein, ich denke schon, dass dann auch tatsächlich dort mehr Zeit eingeplant werden kann. Es geht gerade dort über die Behandlung einer Krankheit hinaus, hin zum Erhalt und Förderung der eigenen Ressourcen, um die Gesundheit zu stärken und zu verbessern, die Patienten weiter auch zu motivieren.
Das ist ein wichtiger Auftrag und ein Aspekt, der heute mehr denn je eigentlich zur Medizin gehört. Die Beratung von uns Ärzten ist etwas ganz Entscheidendes. Und ich denke, es ist eine Kombination vom Fachwissen, das da einfließen soll, von der Aufklärung, von der Motivation. Motivation auch, wo wir aufzeigen können, was sich eben da verändern kann.
Dr. Jecker hat eben sehr gut erklärt, wie wichtig dieser beraterische Anteil ist. Die eigenen inneren Grundhaltungen, die sind Basis für eine individuelle und nachhaltig wirkende Beratung. Hier kann man sehr deutlich spüren, dass es eine Herzensangelegenheit von Dr. Jecker ist.
Ja, das ist sie. Wir wissen, dass die Beziehungsgestaltung zum Patient, das Vertrauen und auch das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten sehr entscheidend sind. Urs formuliert das noch ganz schön.
Und ich denke, die eigenen Kräfte mobilisieren, das ist etwas Grundlegendes, etwas Biologisches, das uns schlussendlich auch befähigt zu überleben. Und das hat dann für unser Verhalten im Alltag vielerlei Aspekte. Und über das, um das geht es, das zu besprechen und offen zu legen. Und dann kommen dann ganz häufig auch interessante Geschichten, kommen dann zutage, wo Vergangenheitsbewältigung und viele unerwartete Erlebnisse damit eingebunden sind, wieso jemand dann vielleicht wieder angefangen hat, weiter zu rauchen, was einen da bewegt hat und alle Up and Downs, die uns im Alltag in unserem persönlichen Leben begleiten und das, was wir erleben. Und ich denke, ich habe gesagt, Verbindung aufnehmen, ja. Ich glaube, wenn man auf Menschen zugehen will und Verbindung aufnehmen will, dann muss man es irgendwie gerne haben. Und das hatte ich auch von einem alten Lehrer mal mitgenommen. Er hat mir gesagt, weißt du, Rehabilitation ist dann erfolgreich, wenn du die Patienten magst. Und das hat mich beim ersten Moment hat mich das wahnsinnig fasziniert und ich habe irgendwie diesen Impuls mitgenommen. Und gesagt, und wenn das einmal so nicht mehr so wäre, dann musst du was anderes machen, weil dann bist du am falschen Ort. Und zum Glück ist mir das bisher nicht abhanden gekommen. Und das sage ich auch sehr dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, auch auf diese Art und Weise mit Menschen arbeiten zu dürfen. Also das Gegenüber gern zu haben grundsätzlich und damit auch die Hoffnung, die verbunden ist, dass das Lebenselixier, der Lebenssaft, ja eben schon die Möglichkeit gibt, auch mit außerordentlicher Situation oder mit Schwierigkeiten umzugehen und Hürden zu schaffen. Und ich denke, wenn wir von dem ausgehen, dann ist damit verbunden, dass eben auch Hürden, die bisher nicht geschafft wurden, als Beispiel eben über die Nikotinsucht hinaus sich zu bewegen, dass das grundsätzlich möglich ist. Und wenn wir das unseren Leuten, die wir beraten, wenn ihnen das mitgeben oder spiegeln, dann ist das ein wichtiger Impuls, der auch Kräfte bewegen soll und schlussendlich ja eigene Heilungskräfte. Ich glaube schon, das ist nicht altmodisch, sondern das ist nach wie vor also ein zeitloses Element, das ich denke, in der Medizin Platz haben soll oder muss, ja.
Also ich höre hier wirklich sehr deutlich heraus, wie wertschätzend und wichtig Dr. Jecker diese Arbeit empfindet.
Ja, und auch Freude dabei hat.
Auch heute noch, ich mache das nach wie vor sehr gerne, Leute zu beraten, die mit Willens sind, aufhören zu rauchen, aber den Weg noch nicht gefunden haben, sie da zu begleiten mit dem besten Wissen und Gewissen.
Wir wissen ja, vieles verändert sich im Wandel der Zeiten. Das ist ganz normal und somit natürlich auch die Welt des Gesundheitswesens. Da gibt es neue Erkenntnisse, Fortschritte, Sichtweisen und Perspektiven auf Dinge ändern sich.
Aufklärung, denke ich, heutzutage hat wirklich eine andere Bedeutung auch im Bereich von der ganzen Tumorbehandlung, von der Onkologie als Beispiel, dass man darüber spricht. Und Und wenn jemand auch eine koronare Herzerkrankung hat oder eine raucherbedingte Lungenerkrankung, das ist ganz entscheidend, dass die Leute wirklich davon wissen, was das bedeutet. Und die Leute positiv begleiten, wenn man das verbinden kann, dann führt das eben ganz häufig zum Erfolg, was dann wieder umgekehrt eigentlich ein großes Geschenk ist, auch von behandelter Seite her. Ja.
Gute Kommunikation, Dreh- und Angelpunkt, wenn man in einen guten, fruchtbaren Kontakt mit den Patienten gehen will. Ich kann mir vorstellen, dass man da im Laufe der Zeit auch so seinen ganz eigenen Stil dabei entwickelt, oder?
Ja, klar. Und vor allem das Interesse an Kommunikation, das kann in beraterischer Tätigkeit auch schnell mal zum Steckenpferd werden. Weil es gibt da so gute Kommunikationsmodelle, welche sehr hilfreich und sehr spannend sind.
Es ist so häufig, man wächst in etwas hinein, in einen Namen, in eine Funktion, in eine Rolle. Und die Kommunikation in der Zusammenarbeit mit Menschen ist jetzt das Zentrale. Und das geht ja ganz häufig auch über das Verbale hinaus. Also ich denke, eine Begegnung schlussendlich, wo Vertrauen gebildet werden muss, oder das ist entscheidend dann für eine therapeutische Beziehung, eine beratende therapeutische Beziehung, das Vertrauen von Seiten der Betroffenen dann eben auch vorhanden ist, dass diejenigen, die einem da Ratschläge erteilen oder eine Unterstützung anbieten, dass die soweit vertrauenswürdig sind und irgendwo vielleicht auch ein Stück weit mit einem guten Beispiel vorangehen. Und da denke ich, ist die menschliche Ebene entscheidend, um Verbindung aufnehmen zu können und an jemanden heranzukommen. Und das ist nun halt ganz wichtig, so viele Menschen, wie wir begegnen, so unterschiedliche Charaktere und Gewohnheiten und auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben dann Einfluss auf die Art und Weise der Kommunikation. Und ich denke, das ist ja das, was auch ganz schön ist und was es interessant macht, wenn wir austauschen, dass es ja jedes Mal wieder eigentlich eine neue Story ist und eine neue Situation. Und wir haben Routine, wir haben Erfahrung und dennoch sind das immer neue Erlebnisse. Und das ist auch das, was für mich ein Ansporn ist und eine Motivation, diesen Erlebnissen teilhaben zu dürfen.
Sich auch immer wieder neu auf diese Begegnung einzulassen und dadurch auch einen individuellen Raum zu geben, das denke ich, ist eine Herausforderung, ganz speziell auch wirklich im positiven Sinne.
Da sind Überraschungen verpackt, da sind emotionale Schwankungen, alles, was dazugehört. Aber das ist eben Ausdruck des Lebens, mit dem wir es zu tun haben. Und wir wissen ja alle, dass wenn wir mit Menschen arbeiten, dass das eben alles andere als nur mechanistisch ist, sondern das hat eine gewisse Eigendynamik, das entspricht den Prinzipien der Biologie. Und sich auf das einzulassen und zu verstehen, wie kann ein Zugang geschaffen werden, wie kann Vertrauen gewonnen werden und auch mit dem immer notwendigen Respekt gegenüber diesen Personen, schlussendlich, was sie wollen, was ihnen zumutbar ist. Und so sind auch die Zielsetzungen ganz unterschiedlich. Ich denke, es ist völlig falsch zu denken, jetzt jemand kommt in die Beratung und das Endziel muss dann gleich von unserer Seite her, von medizinischer Seite her, von beratender Seite her definiert sein. Nein, also das tut sich ja dann rauskristallisieren und ich denke, das ist in diesem Moment, wo schlussendlich, und das ist mein ganz großes Anliegen, wo die Betroffenen die Verantwortung für sich selber übernehmen können und sie darin zu unterstützen, dass etwas Entscheidendes ist für uns alle Menschen, die Fremd- und die Selbstverantwortung, wenn wir das schaffen, dem hinzugeben und das ernst zu nehmen, dann denke ich, sind wir lebendig unterwegs und verantwortungsvoll schlussendlich auch in der ganzen Gesellschaft, die heutzutage auch, haben wir gesehen, wieder schwierige Zeiten durchmacht.
Eine wirklich essentielle Einstellung. Gerade auch bei all den Menschen in einem Spital, welche natürlich in erster Linie belastet sind mit ihren ganz ureigensten Krankheiten.
Das ist ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Oftmals ist auch ein Schamgefühl dabei bei den Patienten, dass sie sich schuldig fühlen an einer Folgekrankheit des Rauchens zum Beispiel. Es braucht Vertrauen und Offenheit von beiden Seiten. Und für mich war es noch interessant zu erfahren, wie Urs die Zusammenhänge des Rauchens mit den Erkrankungen und Lebensumständen seiner Patienten damit umgeht.
Ja, also ich denke, bei allen Beratungen spielt der Kontext eine Rolle und die Beratungsinhalte, die passieren ja schon primär mal auf einem Erkennen von unserer Seite, aber auch von den Betroffenen. Wie ticken Sie? Also was macht das ganze Rauchen mit Ihnen, der Nikotineffekt? Und das dann in den größten Zusammenhang zu bringen, also weshalb ist es schlussendlich schadhaft und wie können diese Prozesse beeinflusst werden? Das ist etwas Grundlegendes und das ist auch der Punkt, wieso gerade die Essberatungen, die brauchen wirklich Zeit, um diese Karten auslegen zu können und eine Standortbestimmung ohne Druck durchzuführen. Und das hilft auch, das ist ganz wichtig, das ist eine Investition dann für das Weitere, dass diese Zeit sich zu nehmen, die Auseinandersetzung mit der Thematik, auch für die Betroffenen, das ist ja häufig ganz interessant. Ich sage jeweils, Sie sind Profi und ich bin ja bloß da in der Randposition und selbst als Nichtraucher, ja, ich habe nie geraucht, bin ich da natürlich ein Angelernter, oder? Aber ich habe mich schon so lange damit auseinandergesetzt, dass ich vielleicht ein bisschen mehr weiß als der Durchschnitt und das ist dann so der Einstieg in diese Gespräche. Und ich denke eben, das Rauchen als ein Teil von gesundheitsschädigenden Verhalten. Es gibt ja noch ganz viele andere. Das kann auch das Verhalten sein bezüglich Stress, bezüglich eben Bewegung, sich vernachlässigen, bezüglich ungesundes Schlafverhalten und so weiter. Und das spielt alles mit rein. Und das Schönste ist, jemanden zu begleiten, damit zu helfen, zu befähigen, das an die Hand zu nehmen, dort für sich etwas Gutes zu tun. Also der Rahmen geht dann schon häufig über das Rauchen hinaus. Vor allem dann, wenn das Rauchverhalten dann auch was kombiniert ist mit anderen Suchtmechanismen, sei das vielleicht Alkoholkonsum oder sogar sonstigen Substanzenkonsum. Und das gilt es eben in der Breite anzuschauen. Und ich denke, es ist ja häufig so, man fühlt sich verstanden, wenn jemand zuhört, der irgendwie signalisiert, ich weiß, um was es geht und ich habe Verständnis für das. Und das ist ein wichtiger Teil dieser Erstgespräche. Ja.
Ja, und dazu braucht es vor allen Dingen eines. Motivation, Motivation, Motivation.
Ja, und da sind wir natürlich gleich wieder bei den Grundannahmen. Zum Beispiel auch, dass jeder seine Lösung in sich hat. Und daran auch zu glauben und dass wir das auch vermitteln in der Beratung.
Jede Person hat eine Geschichte, hat einen Rucksack, den sie mitträgt und mit dem etwas Gutes anzufangen. Das ist eines meiner ganz wichtigen Grundmottos, im Positiven vorauszublicken und die Leute auch dazu zu befähigen oder zu begleiten, zu motivieren, dass sie ihre Chance packen, ihre gesundheitliche Situation zu verbessern oder günstig zu beeinflussen. Und ich denke, das ist schon der Grundantrieb, eigentlich, den wir alle haben sollten. Und gerade heutzutage sind wir sehr, ich denke, mechanistisch unterwegs. Die Medizin funktioniert häufig nach Algorithmen. Es sind Guidelines, die uns da den Weg weisen. Und nichtsdestotrotz können wir nicht alle Situationen, alle Geschichten, alle persönlichen Geschichten über den gleichen Leist schlagen. Und das bedeutet, dass schlussendlich Gespräche immer stattfinden sollten. Und das zeigt sich ja auch bei ganz exzellenten, hochspezialisierten Medizinerinnen. Also dass auch wenn man operativ tätig ist oder ganz komplexe interventionelle Therapien durchführt. Es braucht die Kommunikation mit den Betroffenen, mit der Aufklärung, mit Güterabwägung, Benefit versus Risiko. Und das gehört eigentlich dazu.
Ja, und zu den täglichen Begegnungen und aktuellen Informationen kommen dann natürlich auch noch all eure Erfahrungen, die ihr in eurem Berufsleben ja schon gesammelt habt. Ihr erlebt das sicherlich als eine Bereicherung in den Begegnungen.
Es sind natürlich dann immer wieder neue Erfahrungen, die wir sammeln und die uns unser Rucksäckli, unser ganzer Erfahrungsschatz, unsere Instrumente als Fachpersonen dann stärken und verbessern. Und ich glaube, das macht das einen wichtigen Punkt. Und umgekehrt, das ist ja vielleicht ein Stück die Dualität auf der einen Seite empathisch zu begegnen und zu beraten und auf der anderen Seite ja zum Teil auch knallhart mit Facts umzugehen und diese dann vielleicht mehr organischen Fragen und Aspekte auch klären zu können. Und ich glaube, es ist die Verbindung von beidem, das jetzt in meiner Funktion interessant ist und wirksam sein kann.
Und gerade die Raucherinnen und Raucher haben ja oft mehrere Versuche, bevor sie aufhören. Auch das ist sicherlich Alltag in den Beratungen.
Auch wenn Leute die vereinbarten Schritte vielleicht nicht schaffen, sie kommen doch wieder und kommen berichten. Und das ist eigentlich für mich eines der positivsten Signale, dass sie den Weg zur nächsten Beratung mit allen Strapazen und auch das Eingeständnis, dass sie das nicht geschafft haben, dass sie mit dem kommen und das formulieren können. Ich denke, das ist schlussendlich dennoch ein Schritt der Selbstverstärkung oder dass sie eben, wenn sie diesen Weg gehen und sie da positive Feedbacks dann trotzdem wieder kriegen, dass sie das bestärkt weiterzumachen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Es ist interessant, es gibt ja viele Wege nach Rom immer wieder. Es gibt auch viele, viele Dogmen, wie Beratungen erfolgen können. Und wie gesagt, trotzdem ist auch jedes Gespräch immer wieder anders. Und ich glaube, das hat mit dem zu tun, dass schlussendlich nach normalem Menschenverstand, aber mit dem nötigen Herzen mit dabei.
Das Herz von Dr. Jecker schlägt also eindeutig für die Beratung, wie ich das so heraushöre.
Ja, und es ist im Mittelpunkt seiner Tätigkeit.
Kardiologie als Spezialgebiet in der Medizin ist es schon etwas ganz Besonderes, weil das Herz, es schlägt von Schlag zu Schlag, denken wir, arbeiten wir auch zum Teil, zum Beispiel in der Elektrophysiologie und die Faszination, die von dem ausgeht, aber auch der ganze Hintergrund, auch der philosophische Hintergrund, der religiöse Hintergrund, was macht das mit dem Herzen und was tun wir da, ist schon etwas auch sehr Emotionales. Und ich denke, das einzubetten, gemeinsam mit anderen vielleicht Therapiestrategien eben zu verknüpfen, also wenn jemand einen Herzinfarkt günstig überwunden hat und glücklich sein darf, hat überlebt und der Schaden ist klein, dann ist das also eine ganz günstige Randbedingung dann auch, um zu reflektieren, ja, was kann ich nun tun, damit es so bleibt. Und ehrlicherweise ist das natürlich als Kardiologe deutlich einfacher bei Patienten, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, solche Beratung durchzuführen mit dem Ziel, dann eine Verbesserung zu erreichen, wie das Nichtrauchen. Weil die Leute haben dann schon eine Zäsur erlebt. Ja, hat mir mal jemand gesagt, ja, wenn man so Katheterlabor auf der Liege liegt, da das Lebensende ist da sichtbar. Es kann in beide Richtungen gehen. Und dieses Schlüsselerlebnis ist nicht selten Grund, wieso dann Leute auch plötzlich spontan von sich aus motiviert sind und sich dann melden oder für einen Rauchstopp dann zum Rauchstopp begleiten lassen, wenn sie vielleicht den Weg noch nicht gefunden haben. Das ist bei anderen Erkrankungen wie bei den Lungenerkrankungen dann etwas anders. Aber ich denke, auch da schlussendlich geht es darum, die Thematik von Lebendigkeit, von Selbstständigkeit, von Unabhängigkeit, von genügend Luft haben, um selbstständig sich zu bewegen, dass man das so verbinden kann und aufgrund dieser lebenswichtigen Funktion des Atmens dann ableiten kann, wie wichtig das ist, eben diese Atmung aufrechtzuerhalten.
Urs schilderte auch noch wichtige Erkenntnisse bei Patienten mit chronischen Erkrankungen des Rauchens, wie die chronische obstruktive Bronchitis, die COPD oder auch Suchtmechanismen.
Und im Gegensatz zu den chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, ist die Schwierigkeit, dass die Gewohnheit respektive die Veränderungen, die Verschlechterung, die damit verbunden sind, ja dann schleichend und von dem her auch emotional nicht so offensichtlich im ersten Moment spürbar. Aber wenn man das an Beispielen oder sogar an Tests, das kann auch mal sein, dass man vielleicht dann in einer Rauschstoppberatung mal im Treppenhaus mal Tepp aufgeht und auf die Terrasse geht, die Bergkulisse schauen und dann zu spüren, dass es dort eben nicht mehr reicht, die Luft nicht mehr reicht, in einem Atemzug dort hochzugehen, das kann dann mit solchen Erlebnissen verbunden sein. Okay, da muss ich etwas tun. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel, schlussendlich auch etwas von unserem psychologischen funktionieren, zu verstehen. Also wie kommt das zustande? Was sind Zuchtmechanismen? Wie gehen wir damit um? Wie stehen wir dazu? Was bedeutet das für uns? Im Moment, wo die Auseinandersetzung dann mit diesen Fragen stattfindet, ist eigentlich schon ein großer Schritt getan. Und ich glaube schon, dass die Erfahrung aus den verschiedenen medizinischen Aspekten, inklusive Psychologie und vielleicht eben auch Psychiatrie, dass das wichtige Tools sind, die ich umsetzen kann.
Also wie wir jetzt sehr klar und deutlich gehört haben, ist Dr. Jecker ein Arzt, dem es ein Anliegen ist, Dinge verständlich und nachvollziehbar gerade für die Patientinnen und Patienten zu erklären. Da können doch sicherlich auch junge Mediziner, Studenten und Berufsanfänger eine Menge von ihm lernen.
Ja, ich habe Urs gefragt, was er aus seiner Sicht einem jungen Menschen für die Arbeit in der Beratung der Tabakentwöhnung mitgeben, sagen würde.
Ich meine auch da, wenn wir vielleicht Thema Emotional Learning einbeziehen, Erlebnisse, Erfahrungen, die mit einem Thema verbunden sind, ist ja häufig ganz wirksam, das, was uns am meisten beeinflusst, auch im Lernverhalten. Und wenn sich jemand dafür interessiert, dann wäre für mich der nächste Schritt, ihn in die Praxis einzuführen oder an Stellen, die eben sehr professionell geführt werden oder an Stellen wie die Professionalität der FTGS. Von deiner Seite her, das gibt dort ganz viele Möglichkeiten, Profis zu treffen und einmal zu schauen, wie arbeiten die, also als Intro, und dann die Auseinandersetzung, natürlich viel lesen, gleichzeitig Kommunikation trainieren, Kommunikation schulen, das im Alltag, das kann bei jedem Patientinnen und Patientenkontakt sein, dass man das übt und trainiert und mal schaut, ja, wie authentisch sind die Leute, wie geben sie mir Antwort und brauchen sie wirklich so viel, wie sie da angeben, und wenn man da sensibilisiert ist und sich selber dafür speziell interessiert, dann lernt man auch die richtigen Fragen stellen und zurückzufragen, auch mit der Exploration einer ganzen Geschichte, auch jetzt für das nicht kardiale oder pulmonale, dass man plötzlich beginnt, besser zu verstehen, um was es geht. Und ich denke, das Wichtigste ist nochmal zusammengefasst für Junge, dass die Möglichkeit gibt, sie zu motivieren, in die Thematik einzusteigen. Ich glaube, das ist das A und das O. Und der Rest ergibt sich dann. Tabakologie ist jetzt bei uns in der Schweiz, denke ich, relativ schwierig. Es ist nicht ein eigenes Fach, es ist nicht eine alleinige Wissenschaft. Es sind ja ganz viele Berufsgruppen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Und das macht es spannend, das macht aber auch den Zugang nicht ganz so einfach. Und die Auseinandersetzung dann auch recht früh mit Sucht generell, was das bedeutet und was sind Konzepte von Suchtbehandlung.
Ja, und natürlich auch in dieser Folge wieder die Frage nach dem Herzenswunsch von Dr. Jecker. Ich bin sicher, Susanne, du hast ihn bestimmt danach gefragt.
Na klar habe ich das.
Also für mich etwas Entscheidendes ist, dass die Aufmerksamkeit von allen Individuen, aber auch von gesellschaftlicher Seite her, das Interesse für Tabakprävention, Primär- und Sekundärprävention, dass das nicht nachlässt. Weil schlussendlich ist es immer eine Frage der Mittel. Wann kriegen wir von wo Unterstützung? Bisher ist diese professionelle Rauchstoffberatung ungenügend und inkorrekt entgolten von den Kostenträgern. Und das macht es schwierig. Und ich glaube, dort ist es dringend nötig, dass weiter Fortschritte erreicht werden. Und das sind schlussendlich gesundheitspolitische Entscheide. Und mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle Engagierten jetzt in der Schweiz oder regional, dass die weiter gut geführt oder begleitet sich auch treffen und dass die Kräfte gesammelt werden, sich politisch positiv auswirken können. Also es braucht Institutionen, es braucht Gremien, es braucht Netzwerke, die weiter dranbleiben, trotz allen Schwierigkeiten dort voranzukommen. Auf Goodwill, auf Motivation von allen Betroffenen zählen dürfen, aber es braucht irgendwie auch eine nötige Wertschätzung zukommt. Und ich glaube, in diese Richtung, das ist ein größtes Anliegen, dass diese Wertschätzung intensiviert und weiter möglich sein sollte. Weil ohne alle Individuen, die daran sind und sich um die Raucherprävention bemühen, ohne das gibt es eben keine Raucherprävention. Und das soll sich etablieren und die Wichtigkeit darf nicht verloren gehen. In allen Augen der Politik und des Gesundheitswesens schlussendlich.
Was für ein wunderbares Abschlusswort von Dr. Jecker, leitender Arzt der Kardiologie im Kantonsspital Luzern. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Danke für das Interesse und bis zum nächsten Mal bei Koalik & Co., dem Talk ohne blauen Dunst.